danke dir, dass wir dich kennen. Danke, dass du uns nahe bist. Dass du uns sogar nachjagst, wenn wir mal in die falsche Richtung gehen. Danke, Jesus. Danke für dein Wirken in diesem Gottesdienst. Und weil sie Herz weit offen haben. Für dein Reden, aber auch für dein Berühren. Dein Ausrüsten für dein Segnen. Wir brauchen dich, Jesus. Danke, dass du uns nachjagst. Amen. Amen. Was ist wahr? Wer sagt die Wahrheit? Nach dem barbarischen Angriff von Hamas auf Israel hatte ich den Eindruck gehabt, die arabische Welt ist erstaunlich ruhig geblieben. Und dann ist die Explosion in diesem Spital in Gaza. Und Hamas hat sofort die Nachricht verbreitet, ein Luftangriff von Israel auf das Spital, 500 Tote, und dann ist es explodiert. Wenn wir euch erinnern, das ist noch nicht lange her. Israel hat sofort dementiert, gesagt, es gibt keinen Luftangriff gegeben, da muss eine eigene Rakete von Hamas explodiert sein. Das ist sicher viel wahrscheinlicher. Es haben ja verschiedene Geheimdienste, dass diese Version bestätigt. Aber was ist wahr? Ja, wir leben in diesen Tagen ganz unmittelbar, wie umkämpft Wahrheit ist. Und wenn wir uns vielleicht zuweilen selber fragen, wenn wir etwas hören, etwas sehen, irgendeinen Post lesen, ist das wahr? Fangen wir vielleicht an von ahnen, dass auch Glaubenswahrheiten ähnlich umkämpft sind. Wie die Wahrheit jetzt in diesem Konflikt im Nahen Osten. Und um genau das geht es heute. Ich möchte uns reinnehmen in den heutigen Bibeltext im 1. Johannes 4, die ersten Verse. 1 bis 6 werden wir heute miteinander anschauen. Und der Johannes sagt hier, liebe Freunde, glaubt nicht jedem. Glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Es tut mir leid, wenn der Bibeltext heute uns die Illusion nimmt. Wir könnten uns als Christen in dieser Welt gemütlich und entspannt einrichten. Glauben ist immer spannungsvoll. Glauben ist immer umkämpft. Und bei allem, was Gott macht, steht sofort sein Gegenspieler hin, Satan, und probiert das zu verdrehen, zu missbrauchen, zu verzehren. Also, wenn die Bibel vorne aufschlägt, Gott macht die Welt. Und als nächstes tritt der Satan auf und belügt der Mensch auf so eine dreiste Art, dass er ihm noch glaubt. Und die vertraute Beziehung zu Gott zerbricht. Der Ursprung von allem Bösen, von dem Leid, vom Tod, kommt durch die Welt. Gott schenkt einen neuen Bund mit dem Abraham. Und Satan ruht nicht, um das Volk Israel wegzubringen, zum Gottesdienst zu führen, mit falschen Propheten und. Wo Jesus auf die Welt kommt, werden alle Kinder in Bethlehem umgebracht. Es gibt eine Versuchung in der Wüste. Und wo Jesus am Kreuz stirbt, triumphiert Satan. Gott sei Dank, verfrüht. Jesus steht von den Toten auf und macht Frieden mit Gott möglich. Durch Vergebung, die er uns schenkt. Das ist eine Grundlage für das Wirken Gottes in unserem Leben. Bei mir und bei dir. Wir erleben, dass Gott in unserem Leben am Werk ist. Wir dürfen an ihn glauben. Wir dürfen Gottes Kind sein. Wir dürfen das ewige Leben haben. Denken wir, da schaut Satan einfach zu. Wenn wir diesen roten Faden durch die Bibel haben, überall, wo Gott wirkt, steht ein Gegenspieler hin, ist der Schluss sehr nahe, dass es in unserem Leben, in unserem Glaubensleben, genau ein ähnlicher Kampf ist. Und auf das spricht der Apostel Johannes hier an. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei von Gottes Geist eingegeben. Auch in unserem Leben ist jemand am Weg, der uns probiert wegzuziehen, der uns probiert durcheinander zu bringen, der probiert, den Fokus von unserem Gott wegzurichten. Wir dürfen nicht jedem glauben. Es wäre naiv, davon auszugehen, als hätte er wieder Sachen aufgegeben. Als hätte er eine Pause eingeschaltet. Im Gegenteil, das Wort Gottes zeigt uns ja, dass je näher die Wiederkunft von Jesus kommt, je näher der Tag ist, wo der Teufel der entmachtet wird, desto mehr er wütet und probiert, sein verheerender Werk unter uns zu tun. Steht hier, Vers 1, viele falsche Propheten sind unterwegs. Verwirren, verdrehen, belügen. Und in der heutigen Zeit müssen sie gar nicht hier vorbeikommen. Sie müssen gar nicht auf da anstehen und das Mikrofon nehmen. Wir bekommen Links zugeschickt, wir sehen ihre Posts, wir können jederzeit Podcasts hören. Falsche Lehren über die Bibel, über die Wiederkunft von Jesus, über die Gemeinde, über das Reich Gottes und. Und nicht nur Falsches, was wir glauben sollen, sondern in unserer Zeit ist noch viel umkämpfter, was wir aus Glauben sollen tun. Glauben hat ja zwei Seiten. Das, was ich im Glauben erkenne, und das, was ich aus Glauben tue. Und dieser Bereich ist noch viel umkämpfter in der heutigen Zeit. Ja, in unserer Zeit, wo Freiheit und Individualität so das neue, gute Kalb ist, könnte man fast sagen. Wenn die Weske schon aus einem mitgenommen hat, ins Mosebuch. Die Freiheit zu tun und können zu machen, was ich gerade Lust habe, das ist die Kampfzone, wo sich heute alles darum dreht. Alle Weisungen von der Bibel, die uns irgendwie einschränkend wahrnehmen, sind die Kampfzone. Glaub nicht jedem. Ja, vielleicht denken wir jetzt, schon gut, Johannes, relax. Da kennen wir schon nicht rein. Es ist sicher nicht schlecht, wenn man den Gegner nicht unterschätzt. Ich kann mich erinnern, weil unsere Fußballmannschaft das letzte Mal gedacht hat, wir spielen ja nur gegen Belarus. Es ist immer gefährlich, wenn wir denken, das schaffen wir schon, das haben wir doch schon im Griff. Schau mal in die Bibel, warum der Johannes so ernst ist. Wenn wir weiterlesen, erkennen wir, dass es nicht einfach nur darum geht, zu unterscheiden, ob durch jemanden der Geist wirkt oder nicht. Nein, hier sind Propheten angesprochen. Auch die Falschen. Und durch sie wirkt Geist. Da ist Charisma, da ist Power, da ist Prophetie, da sind Zeichen und Wunder. Aber das Geisteswirken kommt nicht vom Heiligen Geist. Johannes sagt hier im Vers 3, dass aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügegeist in die Welt kommen wird. Und inzwischen ist er bereits da. Das Wort Gottes bereitet uns darauf vor, dass vor der Ankunft von Jesus der Antichrist auftritt. Und er ist beschrieben im 2. Thessalonicher 2, Offenbarung 13, dass die ganze Welt ihm wird verfallen, weil er so eine Macht hat, so eine Anziehungskraft ausübt. Es steht, er ist mit der Macht Satans unterwegs und tut lügenhafte Zeichen und Wunder und zieht Menschen in Bann. Mir bewegt die Kraft und die Autorität, die da durchscheint. Das ist nicht irgendein trockener Lehrer, der irgendjemand steht und etwas vorstackelt, sondern da sind sie charismatische Menschen, die Menschen die ganze Welt in ihre Bahn ziehen können, weil eine offensichtliche Kraft von ihnen ausgeht. Johannes sagt, prüfe die Geister. Steht hier wörtlich. Wörtlich steht hier, ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist. Hinter jedem Lehrer, hinter jedem Prophet ist ein Geist, der wirkt. Ja, hier ist sicher noch nicht von der Person vom Antichrist die Rede, aber von seinen Vorboten. Von Propheten, die ausgerüstet sind mit dieser Vollmacht, können die Massen blenden und bewegen. Und das müssen wir ernst nehmen. Wegen dem der dringliche Ton. Glaub nicht jedem. Aber was macht man mit so einer Aussage? Glaub nicht jedem. Wir sind in der Ferien auf Elba am Wandern, kommen wir zum Wegweiser und dort steht, ist unten dran ein Schild, bitte Wegweiser mich drehen. Ja, super, oder? Das heisst nicht anders, glaub nicht jedem Wegweiser. Und wir sind da gestanden und haben gedacht, ja gut, ja, wir sind erstmal unsicher und ein bisschen misstrauisch. Ist das, was Johannes möchte auslösen? Dass wir in jedem Gottesdienst, in jedem Buch, das wir lesen, überall, wo wir einen Post oder einen Podcast hören oder schauen, dass wir einfach mal misstrauisch sind? Ich glaube nicht, dass das sein Kernanliegen ist. Vorsicht, ja. Misstrauen, das wäre eine falsche Haltung. Was sagt er denn genau? Er sagt, glaubt nicht, sondern prüft zuerst. Prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn diese Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Am Folgenden könnt ihr erkennen, ob sich jemand zu Recht auf Gottes Geist beruft. Vers 2. Wer sich zu Jesus Christus als dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, der hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu diesem Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügegeist in die Welt kommen wird. Die Irrlehre, die Johannes hier anspricht, war nicht die erste gewesen, und natürlich auch nicht die letzte. Und wegen dem haben wir hier jetzt nicht eine universale Prüffrage, wo wir alle falschen Propheten zu allen Zeiten können entlarven. Leider nicht. Aber immerhin können wir durch die Ausführungen, wo der Apostel Johannes in dieser konkreten Situation, dort mit dieser Irrlehre, die sie zu kämpfen haben, durch das, was er hier sagt, bekommen wir eine Einsicht in die Strategie von Satan. Was hier nämlich auffällt, ist Folgendes. Der falsche Prophet verbreitet nicht plumpe Lügen. Sondern er verdreht nur leicht die Wahrheit. Ist euch das aufgefallen? Da ist nicht abgestritten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es ist nicht verneint, dass er der Christus, der Messias ist. Dass er auf die Welt gekommen ist. Es ist nicht geleugnet, das Erlösungswerk. Dass er gestorben ist. Dass er verstanden ist am dritten Tag. Nein. Der falsche Prophet, oder die, es waren ja viele damals mit dieser Irrlehre unterwegs, verkünden Jesus als Erlöser und Heiland, der unsere Sünden vergibt. Das ist nicht eine plumpe Lüge. Jesus hat gesagt, Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch. Wir wollen Schaf sein und sie kommen im Schafskleid. In Wirklichkeit sind sie reissende Wölfe, sagt Jesus. Nicht plumpe Lüge, sondern tarnt mit, was man so sagen, tarnt mit Teilwahrheit. Ganz viel Wahres und nur irgendeinem eine Verschiebung drin. Und jetzt wird es brisant, wenn wir darauf achten, wo ist denn die Verschiebung? Wo ist denn die Wahrheit verdreht? Dort, wo die Menschen am meisten anecken. Johannes schreibt an Christen in Kleinasien und die griechische Kultur hat einen ganz spezifischen Punkt angelegt. Im griechischen Verständnis hat nicht Gott die Welt geschaffen, nicht Gott, unser Gott, ist der Schöpfer, sondern eigentlich ist die Welt am bösen Bereich zugerechnet worden. Der Schöpfer ist das Böse. Das ist das Grundverständnis. Und wegen dem ist auch der Körper als etwas Böses angeschaut worden. Die ganze Materie ist etwas Widergöttliches gewesen. Für die Griechen damals war klar, der Mensch braucht Erlösung. Und für die Menschen damals war problemlos annehmbar, dass der Gott in Menschengestalt auf die Welt kommt, um Erlösung zu schaffen. Weil ein Geistwesen kann ja jede Gestalt annehmen, von der Welt. Der kritische Punkt, dort, wo alle angeeckt sind, war der, dass der Gott Mensch wird. Ist euch aufgefallen, wie es hier formuliert ist? Er wird ein Mensch von Fleisch und Blut. Problemlos anzunehmen, da kommt der Geist in Gestalt von einem Mensch. Der Anstoss war an diesem einen Punkt. Gott wird Mensch. Wir können uns vielleicht Konsequenzen von dem ausmalen, was der Unterschied ist, ob ein Mensch am Kreuz stirbt für unsere Sünde oder ob das nur ein Geist ist. Das ist nämlich nur eine grosse Show. Da ist das Leiden. Ein Geist kann gar nicht leiden. Ein Geist kann gar nicht sterben. Das ist ein grosses Welttheater. Aber kehren wir es nicht mehr. Es ist schon ein ganz entscheidender, heikelnder Punkt, der hier angesprochen ist. Können wir das festhalten miteinander? Eine falsche Lehre ist nicht plumpe Lüge. Eine falsche Lehre ist, kommt im Schafskleid her. Ganz viel Wahres, aber am entscheidenden Punkt, dort, wo Menschen Anstoss nehmen, dort wird ein bisschen verbogen. Dort wird der Anstoss entschärft. Dort wird abgeschliffen. Dort wird Konzessionen gemacht. Überall dort, wo kein Beifall zu erwarten ist. Das wird sanft eingepackt und auf die Seite geschoben. Spüren wir, was das bedeutet? Dass der manipuliert Glaube, dass die Irrlehre, die ist attraktiv. Die erntet Beifall. Der Glaube, die Irrlehre, die umgeht die Ablehnung von der Welt. Der Skandal ist entschärft. Die Spitze ist abgeschliffen. Und wenn wir hier im Vers 5 lesen, die falschen Propheten stammen von der Welt, deshalb hat auch das, was sie lehren, ihren Ursprung in dieser Welt. Und es wird von dieser Welt mit Zustimmung angenommen. Das ist der Punkt. Das Evangelium und die Botschaft Gottes wird so verdreht, dass die Welt findet, super, das passt. Und dort, was Glauben braucht, dort, was ein Glaubensschritt braucht, sagen, Herr, im Vertrauen auf dich nehme ich die Wahrheit an. Das ist auf die Seite geschoben. Apostel Paulus sagt im 2. Timotheus Brief 4, Vers 3, es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehren aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und ihnen das sagen, was sie hören möchten. Ich glaube, wir sind in ihrer Zeit. Man sucht sich den, wo dort, wo ich mich stosse dran, dort, wo ich mich reibe, dort, wo es einen Glaubensschritt braucht, wo das entschärft wird. Und man sucht sich Leute, die das sagen, was man möchte hören. Überleg mal, was das für unsere Zeit heute bedeutet. Was würdest du sagen, wo eckt denn das Evangelium an in der heutigen Zeit? Wo ist der Reibungspunkt zur Gesellschaft? Um uns herum. Ganz sicher nicht, wenn wir über Nächstenliebe reden, oder? Das finden alle gut. Ich habe es schon erwähnt. Überall dort, wo wir in unserer Freiheit eingeschränkt fühlen. Dort fängt der Kampf an. Mit dem Festhalten, dass es Sünde gibt. Ein heiliger Gott, der nicht alles toleriert. Ein Gott, wo nicht jedes Tun vom Menschen einfach abnickt, sondern der sagt, das ist richtig, aber das ist falsch. Ein Gott, der den Menschen zur Rechenschaft will ziehen. Dort ist zu erwarten, dass abgeschliffen wird. Dort ist zu erwarten, dass falsche Lehren auftreten und das einpacken in einen Wattebausch. Dass es nicht mehr piekt, dass wir es nicht mehr wahrnehmen, dass es gar nicht stört. Es ist zwar noch da, aber niemand merkt es. Ja, wir können den Klassiker nennen. Es tut mir leid, wir haben die gleichen Beispiele, aber es ist wirklich so. Der Klassiker ist doch, ein Gott von der Liebe kann nicht gegen Liebe sein. Hast du das auch schon gelesen? Auch schon gehört? Das klassische Argument in der heutigen Zeit. Er freut sich doch, wenn zwei Menschen sich lieben und denkst du, Gott ist so kleinlich, dass es für ihn wirklich einen Unterschied macht, Pirat oder nicht, Mann oder Frau, 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 Mann, Mann. Das kommt doch dem Gott nicht drauf an, sagt man. Ein Gott von der Liebe kann nicht gegen Liebe sein. Ich würde sagen, die Aussage ist sogar richtig. Natürlich ist das so. Gott ist nicht gegen Liebe. Aber in dieser Argumentationslinie wird etwas ganz fies verdreht. Es wird so da, als wäre Liebe romantische Gefühle. Oder Sexualität. Oder irgendwie so etwas. Und wir wissen, dass das nicht so ist. Weil die Bibel hat, oder die griechische Sprache, hat für das extra andere Begriffe. Wenn die Bibel von Liebe spricht, in aller Regel ist ein anderer Begriff gebraucht, nämlich der, ich suche dein Wohl. Ein Gott von der Liebe kann nicht gegen Liebe sein, natürlich nicht. Gott von Liebe sucht uns das Beste. Und gerade wegen dem setzt er Leitplanken in unser Leben. Genau wegen dem. Also wenn du dich auf der Autobahn fragst, warum ist die Mittelplanke? Wer ist da gegen mich, dass ich nicht auf die andere Spur darf? Ich weiss noch, das war vor 2 Jahren her, als so ein Schneesturm war auf der Autobahn. Ich muss sagen, bis spät bin ich recht relaxed gewesen. Ich habe gewusst, wenn ich schlittere, dann schlittern alle mit und dann ist immer noch die Leitplanke da. Die halten mich auf Kurs. Aber abspielen, nach dem Tunnel, wo es die nicht mehr kann. Und ich habe gesehen, die Leute kommen entgegen und ich, mit beiden sind unsicher. Ja, Gott will doch das Beste für uns. Wegen dem die Leitplanke. Was die Propheten verbreiten, ist attraktiv. Weil es das ist, was die Menschen hören wollen. Es gibt nur einen Haken. Es ist nicht die Wahrheit. Jesus sagt in Johannes 8, wenn ihr meine Worte hört, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir können nicht der Wahrheit umschnipseln und meinen, wir wären immer noch Jünger. Wir hätten immer noch eine Wahrheit, die Kraft hat. Nein, die Wahrheit hat keine Kraft mehr. Und das, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, ich finde, das ist eine echte Herausforderung für unsere Zeit. Haben wir so vor sich auch aus dem Grund, weil wir ja ziemlich bequem geworden sind. Nach der Wahrheit suchen ist anstrengend. Und unsere Zeit, unsere Gesellschaft hat da einen viel einfacheren Ansatz gefunden. Sie sagt, es muss ja für dich stimmen. Frag doch einfach, fühlt es sich gut an? Und wenn es gut sich gut anfühlt, dann ist es gut für dich. Also ist es wahr für dich. Das ist die Abkürzung. Aber wenn wir jetzt über das nachdenken, was Johannes uns hier sagt, dann merken wir, nein, eben gerade nicht. Der Ansatz, es fühlt sich gut an, ist vielleicht sogar verfänglich. Ich kann fast sagen, wenn sich etwas gut anfühlt, ich sage nicht, es ist falsch, aber vielleicht Vorsicht. Vorsicht. Vielleicht ist hier eine Ecke abgeschliffen, die das Evangelium hochhält. Wir brauchen ein anderes Prüfraster. Ein schärferes. Ein Prüfraster, das entlarven kann, welcher Geist steht hinter der Lehre. Und die Schlüsselfrage hat Johannes das ein paar Mal angesprochen in diesem Brief. Hier erwähnt er es nicht, aber vorher. Er sagt, hört nicht nur, was sie sagen, die Propheten. Schau vor allem, wie sie leben. An dem zeigt sich der Geist. Jesus hat gesagt, an den Früchten werden wir Menschen erkennen. Ob sie mit Gott verbunden sind oder ob sie ohne Gott leben. Und Früchte sind hier nicht Massen gemeint, die bewegt werden, die applaudieren. Es sind nicht geistliche Manifestationen gemeint, Wunder, Heilige, was auch immer. Frucht meint hier ein Leben, das das hervorbringt, was der Heilige Geist in uns hat. Güte, Freude, Frieden, Treue, Selbstbeherrschung. Und es ist in unserer Zeit eine Herausforderung, dass wenn wir einen Podcast hören oder einen Post schauen, ja, den Menschen nicht sehen, oft gar nicht kennen, keine Ahnung haben, wie lebt er überhaupt? Und ich denke, auch Johannes war ja oft nicht vor Ort, gab nicht davon aus, dass er all die Propheten persönlich kennt hat. Wie entlarvt er sie? Er hat ein zweites Prüfraster, das er anwendet. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, der hat den Geist, der von Gott kommt. Er prüft, ob die Lehre, die verbreitet wird, genau mit dem übereinstimmt, was Jesus über sich selber gesagt hat. Mit Johannes, er war an der Seite von Jesus. Er hat das miterlebt. Er war dabei, wo Jesus als Auferstandener unter See getreten ist und gesagt hat, gib mir ein Stück Fisch. Und vor ihnen Augen gegessen hat, um zu zeigen, er ist nicht Geist. Er ist selbst als Auferstandener ein Mensch von Fleisch und Blut. Und ich bin so dankbar, dass wir unter der Inspiration vom Heiligen Geist all das hier aufgeschrieben haben in unserer Bibel, dass wir ein Prüfraster haben. Wo nicht einfach Gefühl, wo nicht einfach intuitiv, sondern wo schwarz auf weiß. Wir können eine Messlatte anlegen. Ja, wer würde das Haus bauen und intuitiv sagen, ja, ist etwa schon gerade. Ist etwa schon 2 Meter. Betonieren wir bis hier. Da haben wir doch eine Messlatte, die wir hinlegen und ganz genau überprüfen, stimmt es oder stimmt es nicht. Wir können uns rüsten. Wenn wir glauben, Wahrheit ist umkämpft. Wenn wir glauben, was das Wort Gottes sagt, dass Verwirrung wird zunehmen, dann trösten und unser Wort, unsere Bibel gut kennen. Das Wort Gottes ist das Prüfraster. Und gell, jetzt ist es nicht immer so einfach. In konkreten Fragen. Vielleicht hast du schon mal um eine Frage gerungen und hast probiert zu recherchieren, vielleicht auf dem Internet oder so, und hast sehr schnell gemerkt, ja, puh, da wird mit der damaligen Kultur argumentiert, mit Hebräisch, mit Griechisch, ich weiß nicht was. Wie will man das überhaupt beurteilen? Da wird ja schon mit der Bibel argumentiert. Aber ich sage, die Bibel meint das, und wenn der Nächste ist, sagt eigentlich, die Bibel meint das Gegenteil. Ja. Manchmal kommen wir nicht darum herum, jemanden zu fragen, was sich in diesen Bereichen auskennt, wo die Argumente auch beurteilen können. Wenn ich im Internet recherchiere wegen irgendeinem Wirkstoff, ich würde jetzt gleich noch, ich persönlich, ich weiß nicht, was du machst, ich würde so Apotheker fragen, bevor du es zusammenmischst und einfach schluckst. Ich glaube einfach nicht jedem. Und eigentlich ist es die Glaubenswahrheiten schon das Gleiche. Aber ich bin froh, dass es hier noch eine Faustregel hat. Vers 6 sagt Johannes Folgendes. Wir stammen von Gott. Und wer Gott kennt, hört auf uns. Während der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Wer Gott kennt, sagt Johannes, der lässt auf uns. Warum? Johannes war nicht irgendjemand. Er ist mit apostolischer Autorität unterwegs gewesen. Inspiriert vom Heiligen Geist. Das würde jetzt nie für mich in Anspruch nehmen. Oder für uns als Leidenschaft der Gemeinde. Nein, aber das Wort Gottes hat diese Autorität. Und wenn du etwas hörst, schaust, mein YouTube-Predigt, etwas lesest, und du merkst, mir fehlt eigentlich das Detailwissen, um das jetzt wirklich zu beurteilen. Es gibt eine Faustregel. Acht darauf. Kommt mir Wertschätzung dem Wort Gottes gegenüber entgegen. Das, was Johannes hier sagt. Wer Gott kennt, hört auf uns. Ist das jemand, der das Wort Gottes hochhaltet? Nicht einfach viele Bibelstellen zitiert, das ist nicht das Gleiche. Sondern spürt man Ehrfurcht. Spürt man Hingabe an das Wort Gottes. Das ist für mich persönlich eine erste Faustregel. Bevor dass ich mit Mühe mache, nachher irgendwelche Bücher aufzuschlagen oder, ja, ich muss auch Leute fragen, die in Fachbereichen besser daraus kommen, bevor sie sich fragen. Wenn ich schon spüre, da ist so ein saloper Umgang mit dem Wort Gottes, das ist für mich eine Faustregel, die mich sehr misstrauisch macht. Wer Gott kennt, hört auf das Wort Gottes. Und das spürt man irgendwie. Bleibt eine grosse Frage jetzt übrig. Wenn wir so mit den paar wenigen Hilfestellungen, die wir haben, gegen den Geist des Antichrist bestehen, wie soll das gehen? Ist das nicht vermessen? Sind wir nicht auf verlorenem Posten? Ich bin so froh, dass ich uns Mut mache und uns zusprechen darf. Du darfst getrost sein. Und zwar nicht, weil wir so clever wären, so scharfsinnig, weil wir einfach die Prüfraster so im Griff haben. Sondern weißt du, was hier steht? Vers 4, das noch nicht gelesen, ich möchte jetzt als Schlusspunkt uns zusprechen. Ihr stammt von Gott, liebe Kinder. Ihr habt den falschen Propheten siegreich widerstanden, denn der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Der Antichrist, der überlebende Geist, vor Täuschung, vor Verwirrung. Es ist ein schlimmer Gegner. Aber du bist nicht allein. Liebe Kinder, der in euch lebt, ist grösser und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Darf ich das zusprechen? Grösser und stärker. Wir müssen keine Angst haben. Die Hand darf das seinen Briefempfängern zusprechen. Sie haben das schon erlebt. Die hat die falschen Propheten schon überwunden. Weil der, der euch ist, ist stärker als der Gegner. Natürlich sollt ihr wachsam sein, aber ihr müsst keine Angst haben. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Er sagt, ich kenne sie, sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und er ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Und über dem gibt es niemand. Wir dürfen die Gewissheit haben, wenn ich nicht bei Jesus bin, ich bin in seiner Hand. Jetzt macht mir so Mut, dass hier nicht steht, ihr seid stark oder ihr könnt stark sein, wenn ihr gut trainiert. Es steht nicht von dem. Es steht, der in euch ist, der ist stark. Auch an dem Tag, wo ich einen schlechten Tag habe. Auch an dem Tag, wo ich schwach bin, bleibt er stark. Das ist das Entscheidende. Lasst uns eng mit Jesus verbunden sein. Lasst uns dem Heiligen Geist immer wieder viel Raum geben in unserem Leben. Wenn wir uns ausstrecken nach ihm, dürfen wir das erleben. Er, der in uns ist, ist grösser und stärker. Und alles, was wir heute Morgen über Sieg gesungen haben, das hängt nicht an deiner Kraft. Es hängt an dem, was in dir ist. Und wir werden jetzt beten miteinander. Und wir werden nochmals ein Lied über Sieg singen. Und du darfst das dir zusprechen und wissen, nicht ich muss jetzt stark sein, sondern das Einzige, was ich muss, ist Raum schaffen in meinem Leben, dass der Heilige Geist Raum hat. Lass uns beten miteinander. Vater im Himmel, danke, dass wir nicht allein in dieser Welt sind. Danke, Jesus, dass du uns nicht einfach warnst und sagst, nun pass auf, da kommen wirklich clevere Verführer. Die Menschen werden es nicht schaffen. Jesus, du sagst, der, der in uns wohnt, ist grösser und stärker. Und wir werden die falschen Propheten überwinden. Danke dir dafür, Jesus. Danke dir dafür. Ich möchte dich einladen, dass du innerlichen Schritt machst. Und ich meine, einen Schritt vor, ja, vielleicht müssen wir es Demut nennen. Nicht selbstsicher im Glauben, wo wir weg sind, sondern demütig. Im Wissen, da ist Angriff auf meinen Glauben. Demütig, dass du sagst, Jesus, ich brauche dich. Wir brauchen dich, um falsche Lehren zu erkennen. Wir brauchen dich, um in Wahrheit zu bleiben. Selbst wenn sie aneckt, oder sogar in meinem eigenen Leben. Ich möchte es einfach hochhalten. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen deinen Geist, der grösser und stärker ist als dein Wert. Und Jesus, so bitte für uns alle, dass du uns dein Geist bist. Dass du uns ein feines Herz gibst, dass du uns immer wieder hilfst, auf dein Reden zu hören. Dein, meine Schafe hören meine Stimme. Lass uns das erleben. Halleluja. Amen. Lass uns aufstehen miteinander.